Liebe Gemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie diese Kar-Samstag-Ostersabbat-Andacht zu irgendeiner Zeit hören werden. Der Text aus Markus 15 und 16 führt uns zurück von heute nach gestern, nach vorgestern, in die Woche des Passionsgeschehens des Leidens Jesu von Nazareth, führt uns an das Ende dieser Passion. Jesus ist da nicht mehr der Leidende und der Todgeweihte, sondern schon der Verstorbene, der ins Grab gelegte. Und jetzt ist unmissverständlich klar, es ist Abschied dran. In einer kleinen Rückblende schauen wir auf die Situation und die Stationen, die da gewesen sind, wie sie unsere Bibellesung uns noch einmal zu Gehör gebracht hat. Karfreitagabend, der Tod dieses Jesus kam schnell für den Hinrichtenden und auch den Gouverneur überraschend schnell. Zugleich musste alles schnell gehen, weil wegen der Sabbatfeier und des Ruhetags der Leichnam vom Kreuz abgenommen werden sollte und ins Grab gelegt werden sollte. Mutig, dieser Josef von Arimathea, er solidarisiert sich mit Jesus. Und das heißt ja, mit einem als Verbrecher, als Aufrührer, als Staatsfeind, als Gegner der religiösen Behörden, verurteilter, hingerichteter Mensch. Und das heißt in dem entsprechenden Bibeltext am Ende von Markus 15, er solidarisiert sich mit Jesus, weil er sich mit der Reich-Gottes-Botschaft von Jesus identifiziert hat. Der Erwartung, dass Gott eine Vollendung schafft für die, die auf ihn hoffen und warten. Er stellt sein familiäres Felsengrab zur Verfügung, ungenutzt. Es wird Jesu letzte irdische Ruhestätte. Und da sind die Frauen am Karfreitagabend. Keine Zeit für das Waschen des geschundenen Leichnams, keine Möglichkeiten, die Spuren des Sterbens abzuwischen. Keine Zeit für angemessene Anteilnahme und Abschiednahme. Freitagabend, da geht die Sonne im doppelten Sinne unter. Ganz natürlich im Tagesablauf, der Tag geht zu Ende, der Ruhetag bricht an. Aber im übertragenen und massiv gefühlten Sinn wird es finster, verdunkelt sich das Lebensgefühl für diese Frauen. Die lebendige Beziehung mit Jesus ist durch seinen Tod beendet. Jetzt gibt es doch nur noch erinnerte Vergangenheit, auch nicht schlecht, auch nicht wenig, aber doch nichts, was der Gegenwart eines Geliebten angemessen wäre und entsprechend wäre. Jetzt gibt es nur noch ehrendes Gedenken und jedenfalls keine erhoffte, erwartbare Zukunft für diesen Jesus oder mit ihm gemeinsam in der Nachfolge. Verlust und Trauer verdunkeln diesen Sabbat. Niemand war auf diesen Tod Jesu vorbereitet, auch die Frauen nicht. Kein Salböl im Haus. Durch Umstände werden sie ruhig gestellt. Man könnte fast modern sagen, sie werden am Sabbattag nicht anderes im Blick haben als die Uhr, wann die Geschäfte abends wieder aufmachen, damit sie endlich die Salben kaufen können, um an ihm die letzte Ehre zu erweisen. Und das ist ja der Beginn unseres Andachtstextes, Markus 16, Vers 1 bis 4. Als der Sabbat vorbei war, kauft Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Und so wie es am Ende des Sabbattages für sie nichts Schnelleres und Eiligeres gibt, als da das zu kaufen, was Frau braucht, gibt es für sie am nächsten Tag, am Ostersonntag, am Sonntagmorgen nichts anderes, als ganz früh, vor Sonnenaufgang, zu Sonnenaufgang unterwegs zu sein. So heißt es im Markus 16, Vers 2, ganz früh am ersten Wochentag kam sie zum Grab, die Sonne ging gerade auf. Diese Frauen haben nur ein Anliegen, für eine würdige Ruhe Jesu im Grab zu sorgen. Ein pietätvolles Tun, das eigentlich der Familie zukommt, aber Jesu Mutter, das Herz gebrochen, seine Brüder, ja schon längere Zeit überhaupt nicht mehr zu sehen, ersatzweise aktiv die Frauen aus dem Nachfolgekreis. Und da kommen sie nun, die Abschiednahme zu vollziehen, den Freundschaftsdienst, das Zeichen der Zugehörigkeit, den Ausdruck der Liebe, von Achtung und Wertschätzung. Und sie haben, so beschreibt es unser Text, nur eine Sorge und eine Not. Das ist der Rollstein vor dem Grabeingang. Ein echtes Problem. Nicht eingebildet, nicht übertrieben, nicht sozusagen hysterisch. Nein, der Stein ist ein wirkliches Hindernis. Ein tonnenschweres Gewicht hat er. Aufwärts rollen müsste man ihn zum Öffnen der Grabeshöhle. Da bräuchte man ein schweres Gerät, eine Stange als Hebel. Da bräuchte man muskelbepackte Arme, viele helfende Hände. Alles nicht vorhanden. Kein Helfer da, keine Hilfe in Sicht. Nur sie selbst. Die drei Frauen, zwei Marias, also Mirjams, und eine Salome. Und das da mit ihrem Namen Shalom, Frieden verbunden sei, das wird man ihr an diesem Morgen nicht ansehen. Drei Frauen, das schwache Geschlecht, nein, starke Frauen, aushaltend, dabei bleibend, vor zwei Tagen. Am Kreuz, am Grab, anders als die Männer und die Jünger. Und jetzt wieder unterwegs, aktiv zum Handeln, von Herzen. Die äußere Sorge, ob der Stein wegzurollen sei, entspricht ja der inneren Einsicht und Erkenntnis, das überfordert uns, das übersteigt unsere Möglichkeiten. Und liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, das kennen wir doch alle. Krisen und Nöte, was man so gern modern Herausforderungen nennt. Ja, manchmal führt es dazu, dass wir uns selbst übertreffen, dass wir daran wachsen, dass wir ungeahnte Kräfte entwickeln in solchen Krisen und Herausforderungen. Dass die Krise wirklich zur Chance wird, weil Neues entsteht. Aber manchmal ist bei solchen Steinen der Mensch eher am Ende mit seinen Möglichkeiten. Ist dieser Stein, von dem wir da reden, eine Herausforderung, die wir bewältigen können, wir Menschen? Ist er bewegbar? Ist der Weg versperrt zu Frieden und Gerechtigkeit in der Welt und bedarf es der himmlischen Mächte, um den Weg dahin zu öffnen? Der himmlische Impuls mag hilfreich sein und wird dankbar angenommen und sehnsüchtig erfleht. Aber den Weg für Gerechtigkeit und Zufrieden versperren wir selbst. Und darum liegt es an uns Menschen, den Weg aufzumachen. Und wir ahnen angesichts der Kriege und Krisen nah und näher, wie schwer uns das fällt, wie uns das alles abverlangt. Und es mag Dinge geben, wo der Stein wirklich unüberwindbar ist. Den Tod können wir wohl nicht besiegen. Ich freue mich über jeden, der im Grenzbereich des Todes, im Nahtodbereich wiederbelebt wurde und sozusagen eine Zahl von Jahren neu geschenkt bekommen hat. Aber wo der Tod wirklich eingetreten ist, da gilt es auch für die Intensivmedizin nichts mehr zu tun. Da müssen alle anerkennen, Tod ist Tod, bleibt Tod. So denken auch die drei jüdischen Frauen aus dem Jesuskreis. So fühlen sie. Sie können gar nicht anders fühlen. Darum wollen sie dem toten Jesus die letzte Ehre erweisen. Ein endgültiges Abschied nehmen ist an diesem Ostermorgen vorgesehen. Da merken sie, auf dem Weg, fast schon angekommen am Ziel, da merken sie plötzlich, wie soll denn das bitte funktionieren? Da haben wir das Salböl, endlich haben wir es, Freitag hatten wir es nicht. Da haben wir die Möglichkeiten und die Zeit und dann ist da der Stein. Wir könnten als Leserinnen und Leser uns ein bisschen mokieren, dass diese Frage, Markus 16, Vers 3, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen, erst jetzt gestellt wird. Hätte er nicht schon vor Vers 2 stehen müssen, bevor sie sich auf den Weg machen? Aber, ihr Lieben, erzählerisch steht diese Frage und dieser Vers genau an der richtigen Stelle. Wir werden mit der Frage der Frauen hingewiesen auf die entscheidende Problematik, auf das entscheidende Hindernis. Wer kann solche Steine von Grabeingängen wegrollen? Wer kann die Zukunft eröffnen? Wer kann aus dem Tode mit den Toten einen Neubeginn eröffnen? So steht dieser Stein als Veranschaulichung unserer irdischen Realität, unserer Vergänglichkeit, unserer Vergeblichkeit des Tuns, unserer Verluste, die wir nicht zurückbekommen können und durch keine Versicherung angemessen ersetzt bekommen können. Weiterleben angesichts solchen Verlustes? Wie? Warum? Wozu denn? Ohne meinen Mann, ohne meine Frau, ohne Freund und Freundin, ohne Mutter und Vater, ohne Kind, ohne Nachbarn. Und die Verluste sind vielfältig. Der Stein wird zum Sinnbild für unsere Unmöglichkeiten. Ja, da gibt es den schönen Satz von den Motivationscoaches: Geht nicht, gibt's nicht. Ich sage, schön wär's. Wir alle kennen Zustellen, wo ein Stein davor liegt, wo wir mit bestem Bemühen nichts machen können. Und genau genommen liegt der Stein gar nicht außen, sondern innen, auf unserer Seele, auf unserem Herzen. Und der Stein heißt Ausweglosigkeit, Beklemmung, inneres Chaos, Druck, Enge, Ende. Karfreitag, Karsamstag, Ostern, wir werden mit dem Todsein konfrontiert und die Frage, wer kann, führt uns zur Einsicht und zum Eingeständnis, wir Menschen nicht. Und nun wird erstaunlich, überraschend, unerwartet die geplante Abschiednahme zu einem Neubeginn, anders als gedacht. Die Frauen fragen sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Und es wird nochmal festgestellt, dass der Stein ja groß und schwer war. Aber diese Frage wird umhüllt von zwei Aussagen, die erstaunlich sind. Einerseits in Vers 4, wo es heißt, im Aufblicken sehen sie, dass der Stein schon weg ist. Und andererseits, Vers 2, die Sonne geht auf. Im Aufblicken sehen sie, dass der Stein weg ist, dass es jetzt anders wird als gedacht und erwartet. Jetzt auf einmal. Und anders als in Bibelübersetzungen gehört zu Vers 4 beim Aufblicken kein sichtbares Objekt dazu. In meiner Bibelübersetzung stand, als sie zum Grab aufblickten. Mag sein, dass sie auch zum Grab blicken. Aber ich denke, der Markus hat das von dem Aufblicken, von dem den Blick erheben, sehr deutlich gesagt, wohin der Blick geht. Nicht auf ein irdisches Ziel, nicht auf die Wolken, sondern in den Himmel zu Gott. Wo war denn der Blick vorher, wenn jetzt erst aufgeblickt wird? Nun, er ist da, wo unser Blick gerne ist und natürlich auch sinnvollerweise ist. Auf unseren Füßen, auf unserem Weg, in unserer eigenen Richtung, mit unseren eigenen Plänen, in der Erwartung der Zukunft, die wir gestalten müssen und Gott sei es gedankt, manchmal ja auch gestalten können. Gott sei es geklagt, manchmal aber eben auch nicht in Händen haben und nicht gestalten können. Der Blick versunken in traurige Gedanken oder in den eigenen menschlichen Möglichkeiten. Und da geschieht es. Und dann macht es Markus in seinem Text wörtlich nochmal sehr deutlich, es geschieht in der Gegenwart. Im Aufblicken sehen sie, da steht keine Vergangenheitsform. Natürlich ist das Vergangenheitsform im Text, aber gemeint ist ein Präsens, eine Gegenwart. Wenn wir im Aufblicken zu Gott etwas sehen, dann ist es, was wir gegenwärtig sehen. Es ist die Sichtweise der Glaubenden. Es ist die Sichtweise derer, die im Vertrauen auf Gott sozusagen die Augen der Seele, die Augen des Herzens geöffnet bekommen für das, was Gott schon lange getan hat, wo es einen Weg gibt, den wir beim Blicken auf uns selbst noch verschlossen sehen. Dieser Blick im Vertrauen auf Gott schenkt Neubeginn, trotz allem, nach allem. Er öffnet Hoffnung im Leben, ermöglicht Mut zum Leben. Im Glauben suchen und sehen wir nicht mehr den Leichnam Jesu im Grab. Ich erinnere nochmal an das Dürerbild, das wir angeschaut haben. Der Leidende, der Gestorbene, der schon auferweckt ist. Im Glauben lassen wir ja die Hoffnung des Evangeliums auf uns einwirken. Darum sage ich, eigentlich verkündigt Markus, der Stein vor der Höhle unseres Herzens muss weggetan werden. Und da, wo es geschieht, lässt es einen schweren Stein vom Herzen fallen und von der Seele. Das lässt uns nicht schwerelos über Berg und Tal schweben als Christinnen und Christen, aber lässt uns möglichst unbeschwert und unbesorgt leben, mit beiden Beinen auf Erden und unser Herz und den Blick zu Gott erhoben. Und dann geschieht, was Markus da so einfach natürlich beschreibt, die Sonne geht gerade auf. Dann ist das Dunkel der Trauer und die Finsternis des Todes vorbei. Dann hat Gott schon gewirkt und schenkt die Erkenntnis, der Stein ist weg. Und so erweist er unerwartet und überraschend seine ewige Zusage: Ich bin da. Nimm es wahr. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.